Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Donnerstag, den 13. Juni. Schön, dass ihr dabei seid. Heute berichten wir über folgende Themen. Seit der Covid-Pandemie fällt es vielen Kunstschaffenden schwer, sich über Wasser zu halten.
Ich habe die Hoffnung, dass mit einem KünstlerInnengeld, mit einer Art bedingungslosem Grundeinkommen, dort ein Boost gegeben werden kann, damit Leute sich nicht mehr nur um ihr Überleben, sondern eben auch um die Kunst und Kultur wieder kümmern können.
Das sagt der Grünen-Grossrat Manuel Wittmer. Er hat gestern einen entsprechenden Vorstoß eingereicht. Und die Schweiz behandelt nicht alle Flüchtenden gleich. Während Personen, die beispielsweise aus Afghanistan fliehen, nur vorläufig aufgenommen werden, erhalten Flüchtende aus der Ukraine den Schutzstatus S, der ihnen mehr Freiheiten bietet. Die Rechte der vorläufig Aufgenommenen müssen denen des Schutzstatus S angepasst werden,
weil es Personen sind, die aus ähnlichen Ausgangssituationen fliehen und in die Schweiz kommen.
Das fordert die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst aber zu den Kurznachrichten des Tages. Gegen die Teilrevision des Polizeigesetzes des Kantons Bern wurde Beschwerde beim Bundesgericht eingelegt. Inhaltlich kritisieren die Beschwerdeführenden die Bestimmungen zur automatischen Fahrzeugfahndung, zu den Körperkameras und zur Anordnung von Videoüberwachung gegen den Willen der Standortgemeinden. An der Beschwerde beteiligt sind neben den demokratischen JuristInnen Bern und der Menschenrechtsplattform humanrights.ch auch linke Parteien wie die Grünen und das Grüne Bündnis, die SP und die AL sowie deren Jungparteien. Im Fall des Mordes im Königsbergwald wurde die beschuldigte Mutter verurteilt. Sie soll im Februar 2022 im Königsbergwald bei Niederwangen ihre 8-jährige Tochter ermordet haben. Im Prozess beteuerte die Angeklagte ihre Unschuld. Das Regionalgericht verurteilte sie nun zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Dies berichtet unter anderem SRF. Damit zu den Neuigkeiten aus der Sommersession des Parlaments. Die Höchststrafe für minderjährige MörderInnen wird nicht erhöht. Ursprünglich sollte die Höchststrafe für ab 16-jährige MörderInnen und Mörder von 4 auf 6 Jahre erhöht werden. Der Nationalrat ist gestern dem Ständerat gefolgt und hat dies abgelehnt. Der eigentliche Kernpunkt der Revision des Jugendstrafgesetzes stand aber nicht mehr zur Diskussion. Das Parlament hatte bereits beschlossen, dass künftig auch Personen, die im Jugendalter einen Mord begangen haben, verwahrt werden können. Am Rande der Sommersession des Parlaments kam es gestern zu einem Handgemenge zwischen dem SVP-Fraktionschef Thomas Eschi und der Polizei. Grund dafür war eine Absperrung für einen Fototermin mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten. Eschi wollte diese Absperrung durchbrechen und wurde von der Polizei daran gehindert. Handybilder, die der Tagesanzeiger veröffentlicht hat, zeigen, wie Eschi von der Polizei halb zu Boden gedrückt wird. Die Polizisten rechtfertigten sich, sie würden lediglich den Befehl befolgen, die Absperrung zu bewachen. Eschis Parteikollege Michael Graber habe laut dem Tagesanzeiger den Polizisten daraufhin gesagt, sie wären die Ersten gewesen, die Hitlers Befehle ausgeführt hätten. Dieser Zwischenfall sorgte für viel Aufregung unter den ParlamentarierInnen. Die grünliberale Fraktionschefin Corinna Gredig bezeichnet das Verhalten als würdelos. Für die Co-Fraktionschefin der SP Samira Marti ist der NS-Vergleich respektlos. Der SVP-Bundesrat Albert Rösti verteidigte in der gestrigen SRF-Rundschau das Verhalten seines Parteikollegen. Dass gewählte und allen bekannte Parlamentarier die Treppe nicht mehr rauf und runter laufen können, das gehe so nicht, so Rösti. Die Situation werde nun mit allen beteiligten Parteien analysiert, das meinte die Sprecherin der Sicherheitsdienste des Parlamentsgebäudes gegenüber dem Tagesanzeiger. Und damit ins Ausland, nach Argentinien. In Buenos Aires wurde gestern ein Reformpaket des rechtslibertären Präsidenten Javier Milei mit knapper Mehrheit angenommen. Das Reformpaket sieht unter anderem die Privatisierung mehrerer staatlicher Unternehmen, Steuererleichterungen für Großinvestoren sowie Arbeitsmarkt- und Steuerreformen vor. Tausende DemonstrantInnen versammelten sich gestern rund um den Kongress, um gegen das Reformpaket zu demonstrieren. Dabei kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Die Polizei ging mit Pfefferspray, Wasserwerfern und Tränengas gegen die große Menschenmasse vor. Der Präsident Javier Milei bezeichnete die Demonstrierenden als Terroristen. Die Repression sei nötig gewesen, um einen allfälligen Staatsstreich zu verhindern, so Milei laut der argentinischen Zeitung Página 12. Und damit zum Wetter. Der morgige feministische Streiktag startet bedeckt und grau, vereinzelt kommt es zu Regenfällen. Gegen Abend wird es freundlich bei vereinzeltem Sonnenschein und Höchstwerten von 20 Grad. Das Wochenende wird wechselhaft, Regen am Samstagvormittag, am Nachmittag wird es sonnig bei 18 Grad, Wolken und Sonne bei 21 Grad am Sonntag.
Rabe Info.
Wer von der Kunst alleine leben will, führt oft ein Leben in prekären Verhältnissen. Deshalb sind viele KünstlerInnen auf einen Nebenerwerb angewiesen. Dieser beansprucht aber Ressourcen. Hinzu kommt die Zeit, die KünstlerInnen für das Schreiben und Ausfüllen von Anträgen und Formularen aufwenden müssen. Ein Pilotprojekt in Irland will eine Alternative bieten. KünstlerInnen erhalten dort eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Einen solchen Pilotversuch will Grünen Grossrat Manuel Wittmer auch im Kanton Bern prüfen lassen. Noah Bio hat mit ihm über die Idee gesprochen.
Manuel Wittmer, Sie haben heute im Großen Rat einen Vorstoß eingereicht, der einen Pilotversuch für ein KünstlerInnengeld fordert. KünstlerInnen, so die Idee, würden eine Art bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Welche positiven Effekte versprechen Sie sich von einem solchen KünstlerInnengeld?
Also einerseits möchte ich damit die Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen auf ein neues Level heben, nämlich indem wir einen Versuch starten, einen begrenzten Versuch in einem ganz bestimmten Gebiet. Und es ist offensichtlich, dass seit Corona gerade die Kultur- und Kunstschaffenden nach wie vor Schwierigkeiten haben, sich finanziell über Wasser zu halten, oder viele von ihnen. Das bedeutet gleichzeitig, dass der Output an Kunst und Kultur, den wir genießen können, auch zurückgeht. Ich habe die Hoffnung, dass mit einem KünstlerInnengeld, mit einer Art bedingungslosem Grundeinkommen, dort ein Boost gegeben werden kann, damit Leute sich nicht mehr nur um ihr Überleben, sondern eben auch um die Kunst und Kultur wieder kümmern können.
Das KünstlerInnengeld, also dieses Grundeinkommen, sollte also existenzsichernd sein, damit mehr Zeit und Ressourcen zur Verfügung sind für das Kreieren von Kunst.
Genau, es ist, also die Idee ist geklaut. Die Idee habe ich in Irland geklaut. Irland macht einen begleiteten wissenschaftlichen Versuch, bei dem KünstlerInnen ein Grundeinkommen kriegen. Dort ist es aber, soweit ich weiß, irgendwie um die 325 Euro pro Woche, was nicht alle Welt ist. Dort ist es wirklich eine Art Grundsicherung und nicht eine Existenzsicherung. Allerdings über 3 Jahre und mit ziemlich vielen Künstlern. Und ich habe gedacht, was Irland kann, kann Bern schon lange. Ja, man sollte versuchen, den Leuten zu ermöglichen, dass sie eben für die Kunst oder für die Kultur leben können und damit dann schlussendlich auch unseren Alltag bereichern.
Wie hoch soll denn im Kanton Bern bei diesem Versuch ein solches KünstlerInnengeld sein? Sie haben vorhin gesagt, in Irland ist das ein bisschen tiefer, als Sie angedacht haben.
Ich habe mir eben überhaupt noch nichts überlegt. Ich habe den Kanton beauftragt, das mal abzuklären. Wenn es überhaupt dazu kommt, dann soll das möglichst offen diskutiert werden. Das heißt, dass man dann insbesondere auch mit den Kulturarbeitenden zusammen einen Weg finden soll oder darf oder muss. Man soll nicht nur über Künstler reden, man soll auch mit ihnen reden. Und wenn ich da jetzt eine Zahl sage, ich bin wirklich der Falsche, weil ich habe einen Job und lebe gut davon. Und das sollen die sagen, die das Geld brauchen.
Nun sagen KritikerInnen von solchen Systemen, dass damit die KünstlerInnen nicht mehr darauf angewiesen sind, dass ihre Kunst beim Publikum ankommt. Dadurch könnten sie den Bezug zur Realität verlieren. Was halten Sie von dieser Kritik?
Das wird beim einen oder anderen passieren. Aber es gibt ja auch heute schon Kunst, die nicht ankommt und Kunst, die ankommt. Und von dem her wird sich wahrscheinlich in diesem Spektrum auch zum Glück nichts ändern. Es muss auch erlaubt sein, Kunst zu machen, die nicht interessiert. Zudem heißt das ja nicht, dass es nicht später mal die Leute interessiert. Wenn ich mich nicht irre, hat Vincent van Gogh in seinem ganzen Leben erlebt, wie er ein Bild verkauft hat. Er hat nicht erlebt den Hype, den wir heute haben um ihn. Und von dem her müssen manche Dinge auch Zeit haben. Ich denke nicht, dass es an mir oder an uns ist, zu sagen, was heute Kunst oder Kultur ist und was es noch werden wird. Es muss eine große Offenheit herrschen da.
Nun soll das ja eben ein Pilotversuch sein, ein Test. In Irland wurden dafür die Teilnehmenden ja ausgelost. Könnten Sie sich dieses Verfahren auch für den Versuch im Kanton Bern vorstellen?
Das kann ich mir durchaus vorstellen, also dass man sich quasi darum bewirbt und dann ausgelost wird. Ich fände noch wichtig, dass möglichst viele Kunst- und Kulturrichtungen berücksichtigt werden und nicht der Zufall dann 90% Theater oder Literatur oder Musikschaffende auswählt, sondern dass es möglichst breit abgestützt ist, weil sonst der Versuch auch in der Breite vielleicht nicht aussagekräftig ist. Aber ansonsten könnte ich mir so ein System durchaus vorstellen. Aber vielleicht haben Künstlerinnen und Künstler eine noch bessere Idee, wie das man bei ihnen auswählen könnte, wer da in den Versuch kommt.
Sie haben gerade gesagt, Sie würden sich wünschen, dass das möglichst breit abgestützt ist. Wer würde denn überhaupt für einen solchen Versuch und dann auch eine allfällige definitive Einführung des KünstlerInnengelds in Frage kommen?
Auch hier sage ich wieder, ich möchte ja eben einen Versuch einrichten und habe das jetzt einfach mal angeregt, ohne schon mir viel zu viele Gedanken gemacht zu haben, auch weil eine solche Idee eine möglichst breite Rückendeckung braucht. Und die haben wir nicht, wenn wir schon zu vornherein alle Pflöcke einschlagen. Da müssen eben möglichst viele Leute helfen können, die Pflöcke einzuschlagen. Dann werden die Pflöcke auch getragen. Und deshalb möchte ich nicht der Versuchung verfallen, jetzt schon in irgendwelchen Illusionen oder Ideen zu schweben, sondern das dann eben zusammen mit den Betroffenen und mit den Leuten, die das tragen, zu entwickeln.
Die Rahmenbedingungen sind also noch sehr frei, die sollen mit den KünstlerInnen ausgearbeitet werden. Zum Schluss, wie soll denn der Erfolg dieses Versuchs dann gemessen werden?
Also erfolgreich wäre es ja, wenn wir einen zumindest gleich hohen Kulturoutput, ich mache Gänsefüßchen mit den Händen, hätten wie vorher, wenn vielleicht sogar einen höheren, ohne dass die Künstler, wie es heute halt leider häufig der Fall ist, sich noch um weiß nicht wie viele existenzsichernde Maßnahmen und Gesuche und Behördengänge und so weiter kümmern müssen, sondern halt wirklich sich auf ihre Kunst, auf ihre Kultur, auf das, was sie machen, konzentrieren können. Aber auch da sage ich, da müsste dann der wissenschaftliche Teil die Punkte definieren, an denen das gemessen werden kann. Ich bin der Ideenreferent, ich bin nicht Wissenschaftler und von dem her, wie man das messen kann, weiß ich nicht. Ich bin aber sicher, dass es gemessen werden kann, weil sonst könnte man den Versuch ja nicht wissenschaftlich in Irland durchführen.
Manuel Wittmer haben wir gehört, er sitzt für die Grünen im Grossen Rat des Kantons Bern.
Rabe Info.
Wer aus der Ukraine in die Schweiz flieht, muss kein gewöhnliches Asylverfahren durchlaufen, sondern erhält schnell und unkompliziert den Schutzstatus S. Nun hat gestern der Ständerat eine Motion angenommen, die den Schutzstatus S verschärfen will. Dieser soll in Zukunft nur noch an Personen vergeben werden, die aus Regionen flüchten, in denen auch Kriegshandlungen stattfinden. Einen ganz anderen Ton schlägt die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl und Ausländerrecht an. Sie will den Schutzstatus S nicht verschärfen, sondern als Vorbild nehmen. Die Rechte, die der Schutzstatus S bietet, soll auch auf Flüchtende aus anderen Ländern ausgeweitet werden, denn momentan erhalten Menschen, die beispielsweise aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea fliehen, keinen Schutzstatus S. Sie werden meist nur vorläufig aufgenommen und die Bedingungen der vorläufigen Aufnahme sind sehr viel schlechter als die des Schutzstatus S. Das sei eine Ungleichbehandlung, meint Vera Hutter, Geschäftsführerin der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht. Ich habe mit ihr darüber geredet, inwiefern sich der Schutzstatus S und die vorläufige Aufnahme unterscheiden und wollte als erstes von ihr wissen, wie unterschiedlich dabei der Familiennachzug ausgestaltet ist.
Bei der vorläufigen Aufnahme gibt es hier eine Wartefrist von 3 Jahren. Die wurde inzwischen heruntergesetzt auf 1,5 Jahre. Trotzdem, diese Personen müssen immer noch diese Wartefrist abwarten und erst nach Ablauf dieser Frist dürfen sie überhaupt ein Gesuch stellen auf einen Nachzug ihrer Familie. Das sind einfach viele Hürden und dazu müssen die Personen, die hier sind, müssen eine große Wohnung gewährleisten können, wo alle Familienmitglieder wohnen können. Sie dürfen nicht von der Sozialhilfe abhängig sein und die Familie im Herkunftsland muss bereits minimale Sprachkenntnisse aufweisen können. Das sind alles sehr strenge Voraussetzungen. Beim Schutzstatus S sind die Voraussetzungen viel, viel tiefer. Es gibt auch keine Wartefristen. Und jetzt im Fall der Ukraine ist es sowieso so, dass die ukrainischen Staatsangehörigen hier visumsfrei einreisen können und dann ohnehin selbstständig ein Gesuch stellen können.
Der Familiennachzug ist durch die vorläufige Aufnahme also sehr viel schwieriger ausgestaltet als mittels des Schutzstatus S. Wie sieht es denn im Arbeitsleben und im Studium aus? Gibt es auch da eine Ungleichbehandlung?
Ja, da gibt es auch Unterschiede. Also bei der Arbeit ist es grundsätzlich für beide Personengruppen möglich, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Aber ein Unterschied liegt vor allem darin, dass die vorläufige Aufnahme aufgrund ihres Namens nicht attraktiv ist für Arbeitgebende, respektive es gibt zu wenig Aufklärungsarbeit und die Leute denken, dass diese vorläufige Aufnahme jederzeit wieder aufhören könnte und natürlich diese Personen dann nicht mehr arbeiten, was ja aber meistens nicht der Fall ist. Also die vorläufige Aufnahme dauert oft sehr lange.
Und wie sieht es aus mit dem Zugang zu Bildung, beispielsweise an der Universität?
Da gibt es formell eigentlich keine Unterschiede. Wir haben einfach beobachtet, dass in der Praxis dann viele Universitäten spezielle Angebote offeriert haben für ukrainische Geflüchtete, was es vorher nicht gab für vorläufig Aufgenommene. Also da gibt es eher einen Unterschied in der Praxis und in der Art und Weise, wie die Universitäten damit umgehen und weniger im Gesetz.
Der Schutzstatus S ist ja im Grundsatz für 5 Jahre ausgelegt. Danach wird der Status S umgewandelt in eine Aufenthaltsbewilligung. Wie sieht es da bei der vorläufigen Aufnahme aus?
Die vorläufige Aufnahme hat kein Ende. Sie kann einfach weiter dauern. Eine Person kann für 20 Jahre in der Schweiz leben und ist immer noch vorläufig aufgenommen. Also es gibt im schlechtesten Fall einfach nie eine Planungssicherheit. Beim Schutzstatus S hingegen gibt es nach 5 Jahren einen gesetzlichen Automatismus und der wird umgewandelt in eine Aufenthaltsbewilligung. Und das ist eigentlich auch einer der wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden Status. Die müssen auch ausgeglichen werden.
Es gibt also auch im Arbeitsleben und im Zugang zur Bildung große Unterschiede zwischen dem Schutzstatus S und der vorläufigen Aufnahme. Wie steht es denn um die Bewegungsfreiheit? Sind Personen mit Schutzstatus S und vorläufig Aufgenommene etwa gleich mobil?
Nein, leider gibt es auch hier einen Unterschied. Für vorläufig aufgenommene Personen ist vor allem die Reise in ihre Heimat grundsätzlich nicht erlaubt. Es gibt hier Ausnahmebewilligungen, die Sie beantragen können, die aber auch strengen Voraussetzungen unterlegen sind. Bei Personen mit Schutzstatus S ist es umgekehrt. Die Reise in die Heimat ist grundsätzlich erlaubt, mit der Ausnahme, dass die Bewilligung auch hier entzogen werden kann, wenn diese Reise immer wieder über längere Zeit und wiederholt gemacht wird.
Es gibt also erhebliche Unterschiede zwischen dem Schutzstatus S und der vorläufigen Aufnahme. Wir haben jetzt das Recht auf Familienleben, das Recht auf Bewegungsfreiheit sowie die Situation auf dem Arbeits- und Bildungsmarkt genauer angeschaut. Diese Ungleichbehandlung wurde in den letzten Jahren immer wieder problematisiert und zum Teil auch relativiert. Der Bundesrat etwa begründet, dass diese Ungleichbehandlung gerechtfertigt sei. Der Schutzstatus S sei nämlich eine vorübergehende Maßnahme und ein Ende der Konflikte etwa in Eritrea, Syrien oder Afghanistan sei in naher Zukunft nicht absehbar. Deswegen sollen Flüchtende aus diesen Ländern eben auch keinen Schutzstatus S erhalten. Was halten Sie von dieser Begründung?
Ja, wie bereits angedeutet, finden wir, diese Begründungen sind alle nicht als Rechtfertigung herbeizuziehen. Es sind auch sehr heikle Begründungen. Es ist schnell eine Diskriminierung in diesen Argumentationen zu finden. Auch bei Argumentationen, wie lange dieser Konflikt andauern sollte, das kann man nicht wissen. Das kann man bei all diesen Ausgangssituationen nicht voraussehen, wie lange diese Konfliktsituationen andeuten.
In Ihrem Bericht fordern Sie nun, dass vorläufig Aufgenommene in der Schweiz dieselben Rechte erhalten sollten wie Personen mit einem Schutzstatus S. Können Sie das noch ein bisschen ausformulieren? Was hieße das genau?
Also wir argumentieren, dass die vorläufige Aufnahme gleichgestellt werden muss mit dem Schutzstatus S, weil es Personen sind, die aus ähnlichen Ausgangssituationen fliehen und in die Schweiz kommen. Darum ist unsere Forderung, dass die Rechte von vorläufig Aufgenommenen denen von Personen mit Schutzstatus S gleichgestellt werden muss, und zwar in allen Bereichen, also in der Familie, Wohnen, in der Arbeitssuche, in der Planungssicherheit. Es müssen einfach genau die gleichen Rechte gewährleistet werden.
Vera Hutter von der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht haben wir gehört.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 13. Juni. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder. Zum feministischen Streiktag machen wir eine Sondersendung und berichten über Care-Arbeit und Kunst. Schaltet also ein, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info hat Noah Bio und am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Macht's gut, einen schönen Tag und bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.